Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist heute Kate Malaike. Je tiefer der Zeiger, desto schlechter das Wetter. Das ist die Logik bei einem Barometer, dass er den Luftdruck misst und uns so ein bisschen Vorhersage gibt für das, was kommt. Aber was misst ein Hochschulbarometer?
Das Hochschulbarometer misst die Großwetterlage der Hochschullandschaft. Es misst die Stimmung der Hochschulleitungen. Wo drückt der Schuh? Was läuft gut? Was sind unsere Erwartungen an die Zukunft?
Wie die Zeiger bei diesem Barometer gerade stehen, erfahren wir hier gleich und berichten auch, warum die Ruhr-Uni Bochum Personal einsparen will, um die gestiegenen Energiekosten zu decken. Außerdem gibt es die nächste Folge in unserer Reihe zur Berufsorientierung in dieser Woche und da besuchen wir eine Jugendberufsagentur in Köln. Über Entlastungen bei stark steigenden Energiepreisen und überhaupt über die Versorgungssituation mit Gas, Öl und Co. wird ja gerade viel diskutiert. Auch an Hochschulen gibt es dazu große Sorgenfalten. Wie kann man das auffangen? Was ist mit Rücklagen und Liquidität? Die Ruhr-Universität Bochum hat jetzt angekündigt, Personal einzusparen, um diese Mehrkosten aufzufangen, was für Kritik sorgt. Kai Rüßberg berichtet.
7 Millionen Euro fehlen kurzfristig in der Kasse der Ruhr-Universität Bochum, weil die Energiekosten sprunghaft angestiegen sind. Zwar wurden 20% eingespart, aber das alleine reicht nicht. Ähnlich sieht es in Siegen und Aachen aus, bestätigt Verwaltungschefin Christine Reinhardt, Kanzlerin in Bochum.
Die Ruhr-Universität und eben die Universitäten, die jetzt massiv betroffen sind, sind alles Universitäten, deren Verträge mit Stromlieferanten genau dieses Jahr ausgelaufen sind.
In Bochum musste im Sommer ein neuer Energielieferungsvertrag ausgehandelt werden, als die Kosten am höchsten waren. Den Mehrbetrag kann die Uni nicht mehr aus dem laufenden Etat bezahlen, sagt Reinhardt.
Wir haben natürlich Rücklagen gebildet. Die sind ja verplant, das ist das eine. Und das andere ist, wenn Sie in diesem Jahr davon ausgehen, dass wir Mehrkosten in Höhe von 7 Millionen Euro haben und im nächsten Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag an Mehrkosten aufbringen müssen, dann ist das so, dass wir zwar das noch in 23 abfedern können, aber wir können nicht unsere Liquidität so weit abbauen und dann damit ins Jahr 24 starten.
Sie hat nun kurzfristig angeordnet, dass alle Neueinstellungen für zunächst ein halbes Jahr gestoppt werden. Das betrifft vor allem befristete Verträge. Dirk Hansen von der Gewerkschaft Verdi in NRW glaubt jedoch nicht daran, dass die Energiekosten die alleinige Ursache sind. Der Referent für Bildung und Wissenschaft vermutet Managementfehler.
Aus unserer Sicht ist die Energiekrise nur eine Ursache und nicht die kausale Ursache. Hochschulen, die auf Stelleneinsparungen zurückgreifen müssen, haben vorher Planungsfehler an anderer Stelle begangen. Wir gehen davon aus, dass die Hochschulen die Mittel, die sie aus dem Hochschulpakt bekommen, falsch berechnet haben und das jetzt auch im Deckmantel der Energiekrise kompensieren wollen.
Die Ruhr-Universität wollte dazu keinen Kommentar abgeben. Nach Berechnung des Personalrats sollen alleine in Bochum bis zu 250 Stellen nicht mehr besetzt werden. Und dies in einer Lage, wo die Arbeitsbelastung ohnehin groß sei.
Es trifft aber auf eine bereits dramatische Situation. Schon jetzt herrscht an vielen Universitäten ein Personalmangel in den Bereichen Technik und Verwaltung. Ein Personalmangel bei Technik und Verwaltung hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Lehre und die Forschung, auf die Studienbedingungen und die Arbeitsbedingungen in Lehre und Forschung.
Die Bochumer Personalratsvorsitzende Julia Schmidt meint, dass es in der Bibliothek, aber auch in anderen Bereichen zu deutlichen Einschränkungen kommt.
Die Studienberatung, da sind sehr viele befristete Stellen, die jetzt dann eben nicht neu besetzt werden. Und weniger Studienberatung heißt natürlich, dass es längere Wartezeiten geben wird. Es wird auch langfristige Auswirkungen haben, weil wir ja auch als Ausbildungsbetrieb unsere eigenen Azubis zum Teil nur befristet übernommen haben. Die kennen den Laden. Solche Leute finden wir nie wieder auf dem Arbeitsmarkt. Das wird sehr starke Auswirkungen haben.
Nach Auskunft von Verdi gäbe es bereits schon heute Überlastungsanzeigen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter dem Arbeitgeber mitteilen, die Aufgaben nicht mehr vollständig erledigen zu können. und künftig soll in einigen Aufgabenfeldern jeder fünfte Arbeitsplatz nicht mehr besetzt werden, so Schmidt.
Das geht auch ohne, weil das Personal sich dann halt noch mehr ausbeuten lässt. Das wird aber langfristig auch gesundheitliche Folgen für das restliche Personal haben, wenn man dauerhaft eben noch mehr Überstunden machen muss. Und die andere Option ist, da hatten wir jetzt auch schon den ersten Vorschlag der Univerwaltung, dass man eben bestimmte Daueraufgaben auf studentische Beschäftigte abwälzt.
Der Deutsche Hochschulverband, Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, befürchtet, dass Einstellungsstopps auch im wissenschaftlichen Bereich drohen könnten. Dies könnte die Forschung, vor allem aber die Zukunftschancen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefährden. Mehr Unterstützung und Verlässlichkeit bei der Finanzierung sei daher dringend notwendig. Ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Düsseldorf beurteilt die Sparmaßnahmen beim Personal als eine Vorsichtsmaßnahme. Allerdings hätten die Hälfte aller Hochschulen Kostensteigerungen bei Energie. Ob das Land mit Hilfszahlungen einspringe, werde noch geprüft.
Die Frage, wie die hohen Energiekosten aufgefangen werden können, ist nur eine von vielen Großbaustellen sozusagen, mit denen Hochschulen in Deutschland zu kämpfen haben. Unterfinanzierung ist seit Jahren ein Thema. Es herrscht Personalnot bei starken Studierendenzahlen und auch die Digitalisierung in Lehre und Forschung ist weiter eine große Herausforderung nach vielen Semestern in der Pandemie. Einmal im Jahr fragt der Stifterverband in den Führungsetagen der Hochschulen deshalb nach, wie es so geht und erstellt daraus das sogenannte Hochschulbarometer. Heute ist das Neue erschienen und wir sprechen darüber mit Pascal Hetze, der beim Stifterverband Programmleiter Analysen und Innovationspolitik ist. Guten Tag.
Hallo Frau Malaike.
Also, wie ist denn die Stimmung in den Hochschulleitungen jetzt?
Die Stimmung ist noch relativ optimistisch, relativ positiv. Das ist aber auch eine Beobachtung, die wir in den letzten 10 Jahren feststellen konnten. Also trotz verschiedener gesellschaftlicher Verwerfungen, gesellschaftlicher Krisen, der Pandemie insbesondere, ist die Stimmung bei den Hochschulen sozusagen im Mittel noch relativ stabil, relativ ausgeglichen, relativ positiv.
Und was sind die zentralen Ergebnisse Ihrer Befragung? Was beutelt die Hochschulen und was läuft gut?
Auch wenn das Gesamtstimmungsbild, wie gerade gesagt, ausgeglichen ist, erkennen wir schon in einzelnen Aspekten Unterschiede, unterschiedliche Entwicklungen. Entweder noch Hochschultypen oder auch in einzelnen Bereichen. Über die letzten Jahre ist die Bewertung der Autonomie der Hochschulen beispielsweise besser geworden. In diesem Jahr konnten wir dagegen einen relativ starken Einbruch bei der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Lehre beobachten. Möglicherweise also doch noch ein paar Folgen der Pandemielage und der neuen Umstellung von der analogen Lehre auf die digitale Lehre und jetzt in die hybride Lehre. Aber auch bei den einzelnen Hochschultypen erkennen wir Unterschiede. In diesem Jahr beispielsweise lassen die Hochschulen, die in der Exzellenzinitiative gefördert werden, ihre Bewertungen lassen deutlich nach, während andere Hochschultypen, die in den vergangenen Jahren eher kritisch die Lage bewertet haben, besser dastehen, als das in den letzten Jahren der Fall war.
Wenn Sie sagen, die Hochschulen sagen, ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Lehre sei eingebrochen, was meinen Sie damit genau?
Ja, wir fragen relativ allgemein, wie die Hochschulen die Wettbewerbsfähigkeit ihrer eigenen Lehre bewerten. Da stecken natürlich Lehrkapazitäten dahinter, da stecken Lehrformate dahinter. Die Frage, wie weit sie mit der Digitalisierung umgehen können, ob sie genug Lehrende und anderes Personal haben, das die Lehre in der Verwaltung unterstützt. Das ist also eher eine, ich sag mal, etwas globale Frage. In einzelnen anderen Befragungen sind wir auch mal ins Detail gegangen. In dieser letzten Befragung, bei diesem Thema allerdings leider nicht.
Und wie verstehen sich denn jetzt Hochschulen als aktive Gestalter in der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, liest man in dem Barometer. Aber es gibt auch Zielkonflikte dabei. Welche sind das?
Ja, wir haben uns ja angeschaut, einmal wie sich Hochschulen als transformative Hochschule strategisch aufstellen und dann auch nochmal sehr konkret das Thema Nachhaltigkeit uns herausgegriffen. Und in der Tat, wenn man eine Gesamtüberschrift suchen würde, wäre das vielleicht so etwas wie Ambivalenz. Auf der einen Seite sagen fast alle Hochschulen, dass die Hochschule, dass ihre Hochschule einen gestaltenden Teil der Gesellschaft sein soll, dass sie sich an Transformationsprozessen, gesellschaftlichen Transformationsprozessen beteiligen soll. Aber gerade Universitäten, aber auch die HWs sehen durchaus ein Spannungsverhältnis. Und 60% sagen, gesellschaftliche Verantwortung und wissenschaftliche Exzellenz, das ist auch durchaus ein Widerspruch. Und auch wieder relativ viele Hochschulen sagen, gesellschaftlicher Impact ist wichtig, aber wir wollen ihn nicht als Grundlage für die Leistungsbemessung.
Verstehen wir das richtig? Die Hochschulen sagen, ja, wir wollen mitgestalten, wir sind Gestalter in der Transformation, aber wir wollen uns nicht messen lassen müssen an unserer Wirkung für diese Effekte?
Es gibt etliche Hochschulen, die sich auch daran messen lassen wollen, aber die Zahl der Hochschulen, die sagen, das, was uns als wissenschaftliche Einrichtung ausmacht, auch als gesellschaftliche Institution, unsere Wirkung, die kann man vielleicht gar nicht so gut messen. Wenn wir ausbilden in den Bereichen Nachhaltigkeit, wenn wir nachhaltige Forschung machen, dann sind die Effekte möglicherweise nicht in 2 Jahren, nicht in 5 Jahren, sondern in 10, 20 Jahren festzustellen. Das heißt, gesellschaftliche Wirkung zu messen ist natürlich schwierig. Und das ist möglicherweise auch ein Grund, warum viele Hochschulen sagen, an dieses Experiment wollen wir uns da nicht wagen.
Was sind denn, sagen wir mal, die Aufgabenfelder der Zukunft? Was sehen die Hochschulleitungen da für sich?
Es bleibt nach wie vor die zentrale Aufgabe, das wissen wir aus den verschiedensten Befragungen der Hochschulen, erstens Lehre und dort die Zukunftskompetenzen mit in die Lehre zu integrieren. Zweitens Forschung, das heißt Zukunftsforschung zu betreiben, mit gemeinsam auch Partnern in der Wirtschaft beispielsweise neue Technologien zu entwickeln, aber auch soziale Innovation. Und die dritte Säule bleibt nach wie vor der Transfer, immer noch weniger wichtig als Lehre und Forschung. Und in diesen drei Bereichen wollen sich die Hochschulen natürlich zukunftsfähig aufstellen. Beim Thema Nachhaltigkeit merken wir das auch, dass sie beispielsweise neue Studiengänge für nachhaltige Entwicklung, für Umweltinformatik, für Umweltrecht einführen. Bei ihrer eigenen Institution selbst ist allerdings noch Luft nach oben, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.
Das ist also ein wichtiges strategisches Ziel dann noch für die Zukunft. Das neue Hochschulbarometer des Stifterverbandes ist seit heute da. Dazu war das Pascal Hetze, der Programmleiter Analysen und Innovationspolitik. Vielen Dank. Und europäisch gesehen gibt es für deutsche Hochschulen seit heute auch sowas wie ein kleines Barometer, denn sie punkten erneut beim Förderprogramm Erasmus+. Die Europäische Kommission hat im vergangenen Jahr knapp 92 Millionen Euro an Projekte mit deutschen Hochschulen, Institutionen und Unternehmen vergeben. In unterschiedlichen Förderlinien waren bislang 35 deutsche Hochschulen und 27 weitere Institutionen aus Deutschland erfolgreich, hieß es. Leitplanken und Orientierung, Unterstützung und individuelle Beratung. Das sind alles Begriffe, die diese Woche bei uns hier in Campus und Karriere in einer kleinen Serie zur Berufswahl ganz besonders wichtig sind. Denn wir wollen gute Beispiele und Orte vorstellen, die es sich lohnt anzusteuern, wenn man Hilfe braucht bei der Entscheidung, was man werden soll, welches Studium oder Berufsausbildung es denn sein sollen. Heute geht's dazu in die Jugendberufsagentur in Köln, die besonders für junge Leute offen steht, die sich damit nicht so leicht tun.
Jugendberufsagentur steht in fetten weißen Buchstaben über dem Eingang. Dieser Schriftzug ist nicht zu übersehen. Die Tür öffnet sich automatisch in einen großen, modern eingerichteten Raum. Bunte Sessel, ein großer Fernsehbildschirm, ein Tischkicker. Hier ist Platz zum Rumhängen.
Wir wollen die Jugendlichen einladen, einfach vorbeizukommen. Das drückt sich zum einen mit unserer Lage aus, wir sind einfach erreichbar und wir wollen natürlich auch mit unseren Räumlichkeiten mögliche Hemmschwellen abbauen, sodass Jugendliche das Gefühl haben, unser Angebot in Anspruch nehmen zu können.
Marcel Lehmann ist der Koordinator der Jugendberufsagentur in Köln. Hier beraten 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Menschen zwischen 14 und 27 Jahren.
Wir richten uns mit unserem Angebot vor allem an Jugendliche, die bisher so ein bisschen durchs Raster gefallen sind, die zwischen den verschiedenen Institutionen vielleicht verloren gegangen sind. Und die erhalten hier immer noch so einen kleinen Anker, um zurückzufinden in den Prozess der beruflichen Orientierung und vielleicht zurück zur Schule, zurück zur Ausbildung oder ins Studium.
Das Besondere? Die Beraterinnen und Berater kommen von der Jugendberufshilfe der Stadt Köln, vom Jobcenter und von der Agentur für Arbeit. Hier arbeiten sie zusammen. Iris Despert ist eine der Beraterinnen und hat vorher beim Jobcenter gearbeitet.
Gemeinsam haben wir auch schon zu dritt beraten, so dass wir junge Menschen nicht wegschicken müssen oder sagen können, ach, gehen Sie bitte dafür zum Arbeitsamt oder gehen Sie dafür zum Jobcenter. Nein, wir können hier gemeinsam unter einem Dach beraten. Das ist der große Vorteil.
Iris Despert hat gerade gemeinsam mit ihrem Kollegen von der Arbeitsagentur einen jungen Mann beraten, der eher zufällig von dem Angebot erfahren hatte.
Ich habe vor 3 Tagen mal hier angerufen, weil mein Vater hier vorbeigelaufen ist und das Schild gesehen hat. Und ja, ich bin eigentlich ein relativ offener Mensch, habe ich gesagt, rufe ich einfach mal an.
David ist 22 und will seinen kompletten Namen nicht nennen. Er ist unglücklich in seinem Beruf als Versicherungskaufmann. Seit einigen Monaten arbeitet er als Selbstständiger.
Ich habe das so jetzt so nach Abschluss meiner Ausbildung so langsam gemerkt, dass es einfach, ne, also die Ausbildung hat sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt langsam nicht mehr so mein Ding ist. Und ich bin einfach noch ein junger Kerl und habe die Möglichkeit auch irgendwie noch meinen Beruf zu wechseln und viele Dinge auszuprobieren und deswegen möchte ich das auch machen.
Ohne große Erwartungen sei er in die Jugendberufsagentur gekommen, aber doch mit der Hoffnung, dass ihn jemand dabei begleiten würde, das Richtige für sich zu finden. Mit den Beratern hat er über seinen Berufswunsch gesprochen.
Also ein Traum ist, irgendwann im Fußballgeschäft irgendwie zu arbeiten, bei einem Verein, irgendwie im Management, so eine Geschichte, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
David hat einen Link erhalten, unter dem er sich über Ausbildungen und Praktika informieren kann, um seinem Traumjob näher zu kommen. Im Laufe der Woche will er nochmal anrufen und mit Iris Despert die nächsten Schritte besprechen. Manchmal kommen auch junge Menschen zu ihr, bei denen erst ganz andere Probleme gelöst werden müssen, bevor es um Berufsorientierung geht.
Wenn das Drumherum nicht passt, kann man keine Integration erfolgreich leisten. Das funktioniert nicht. Na, wenn jemand verschuldet ist, auf der Straße lebt, ein unsicheres soziales Umfeld hat, kann er sich nicht auf eine Ausbildung konzentrieren.
In solchen Fällen arbeitet die Jugendberufsagentur mit SozialarbeiterInnen zusammen.
Natürlich kann man nicht alle erreichen, aber trotzdem ist es schon eine super Basis hier, dass man die schon mal hat für diese jungen Leute, die vorher vielleicht das Amt gescheut haben oder nicht zum BITS gegangen sind. Das ist halt für viele eine Hürde. Und hier durch die tollen Räumlichkeiten natürlich auch. Ne, es ist keine Behörde.
Jeder und jede könne einfach für ein Gespräch hereinkommen. Niemand werde weggeschickt, betont sie. Knapp 170 Jugendliche haben sie in diesem Jahr beraten. Größtenteils online oder telefonisch wegen der Pandemie. Seit Anfang Juli ist die Tür nun für alle offen. Das Team der Jugendberufsagentur ist sich sicher, der Bedarf ist groß.
Judith Bauer war das mit einem Besuch in der Jugendberufsagentur in Köln. Sie sind beide Akademiker. Sie ist Englischlehrerin und er Informatiker und beide sind aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Sie suchen eine neue Perspektive in einem neuen Land mit einem neuen Job. Und beide haben sich deshalb für eine Umschulung entschieden, steuern eine S-Bahn und helfen so auch, den Nachwuchsmangel in Stuttgart zu lindern. Knut Bauer dazu.
Hallo. 7299, einmal rein Gierfahrt.
Sonja à la Geband sitzt im Führerhaus einer S-Bahn. Vor 6 Jahren ist die studierte Englischlehrerin nach Deutschland gekommen. Die Umschulung zur Lokführerin ist für die 45-Jährige ein besonderes Zeichen.
Also es gibt viele Berufe, dass die Frauen im Iran dürfen nicht machen, wie Lokführerin. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich hier etwas Besonderes machen kann. Etwas, das eine Frau im Iran kann ich machen.
Gemeinsam mit 12 weiteren Geflüchteten steht sie am Ende ihrer Ausbildung. Im Februar wird sie bei der S-Bahn Stuttgart anfangen, genau wie ihr Landsmann Omid Noman. Das Schwierigste für ihn an der zweijährigen Ausbildung?
Bei Bahn musst du Deutsch richtig können, damit du Bahnsprache kennst.
Bahnsprache, damit meint der 33-jährige studierte Informatiker spezielle Begriffe, ohne die man als Lokführer nicht arbeiten kann.
Zum Beispiel PZB musst du bedienen. Das ist punktförmige Zugbeeinflussung. Da musst du immer, wenn du Haltstellung hast vor dir in 1000 Meter, musst du bestätigen, dass du das gesehen hast.
Was auch er erst lernen musste, ist volle Aufmerksamkeit im Führerstand, sagt Omid.
Als Lokführer muss man jede Sekunde wachsam sein, das ist wichtig. Wenn man Auto fährt, man kann ein bisschen auf andere Seite gucken, sollte man nicht machen, aber kann man machen. Aber als Lokführer muss man jede Sekunde wachsam sein.
Für die Bahn gehört die Umschulung der Geflüchteten zu einer Joboffensive des Konzerns, der in diesem Jahr mehr als 26.000 neue Mitarbeiter eingestellt hat, so Personalvorstand Martin Seiler.
Wir sind auch im sehr angespannten Arbeitsmarkt unterwegs und nutzen alle Chancen, die es da gibt. Und wir haben jetzt hier mit den Geflüchteten wirklich hochmotivierte Frauen und Männer mit an Bord. Und es hilft uns, es hilft den Kundinnen und Kunden und hilft natürlich auch den Betroffenen in erster Linie.
Die Initiative für das Projekt ging vom baden-württembergischen Verkehrsministerium aus. Es unterstützt den Umschulungskurs mit 400.000 Euro. Landesverkehrsminister Winfried Herrmann.
Wir fördern sogenannte Integrationscoaches, die helfen, dass sie im Alltag zurecht sind. Bei bürokratischen Hürden helfen sie zu überwinden. Das weiß man ja, dass man viele Anträge stellen muss, die man oft als Deutscher auch nicht schafft. Und da wird ihnen geholfen. Und das war übrigens das entscheidende Element, dass sie nicht ausgestiegen sind.
Auch Omid Noman musste am Anfang der Ausbildung kämpfen und ist jetzt froh, dass er durchgehalten hat.
Als ich angefangen habe, da habe ich gedacht, das ist vielleicht doch nicht mein Job, aber jetzt sage ich, ich habe es richtig gewählt. Also ich freue mich sehr, sehr.
Das war Campus und Karriere, das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Kate Malaike. Die Kollegen von Corso übernehmen gleich nach den Nachrichten zu Themen aus Kunst und Pop.